Ich weiß nicht, wie es euch geht nach den ersten Minuten in diesem Gottesdienst, aber als ich da so saß und das alles mitgekriegt habe, dachte ich, das ist genau der Grund, warum ich mich entschieden habe, voll in die Gemeinde zu investieren. Nicht nur mit meinem Ehrenamt, sondern auch mit meiner Arbeitszeit und mit meiner ganzen Leidenschaft. Ich finde diese ersten Minuten mit den ganzen Infos, all das, was hier passiert, wo Gemeinde uns gut tut, wo wir in Gemeinde investieren können, aber auch dann zu merken, dass wir unser Herz teilen, uns unterstützen, dort, wo es nötig ist, dort, wo andere Hilfe brauchen und einfach wo auch zu sehen, dass neue Leute dazukommen, das schätzen und genießen, das ist Gemeinde. Und da freue ich mich, dass wir das auch in der Adventszeit so erleben dürfen und dadurch auch so ins neue Jahr hineingetragen werden als Gemeinde. Wegen des Abendmahls haben wir den Ablauf heute ein bisschen umgestellt. Jetzt kommt die Predigt, nur damit ihr es wisst. Ich werde jetzt etwas länger reden als 2 Minuten. Und ich weiß nicht, wie oft du jetzt schon die Adventszeit erlebt hast. Bei mir ist es dieses Jahr das 36. Mal. Ein paar davon kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern. Aber selbst wenn wir die abziehen, ist es immer noch ganz schön oft für mich. Andere denken, ich bin schon doppelt so oft dabei gewesen. Wie auch immer, wieder der Adventskranz, wieder ein Tannenbaum, wieder Lichterketten und alles, was dazugehört. Und wieder die gleichen Bibeltexte. Wieder ein Krippenspiel, wieder, wieder, wieder. Wenn ich mal annehme, dass ich irgendein anderes Buch oder einen anderen Text so oft gelesen hätte wie die ganzen Adventstexte, dann würden sie mir wahrscheinlich schon längst zum Halse raushängen. Und wahrscheinlich ist das mit ein Grund, warum es mir auch manchmal so geht, dass wenn ich zum Beispiel ein neues Evangelium anfange zu lesen, die ersten Seiten schnell einfach mal weitergeblättert werden, weil die Geschichte, die kennt man ja schon. Die Begegnungen, die dort passieren, die Worte der Engel, der Hirten, von Maria und Josef. Und ich blätter einfach schnell weiter oder überfliege es etwas mehr, als dass ich es richtig lese. Vielleicht kennst du dieses Problem mit der Adventszeit und auch mit den Adventstexten. Ich könnte es zumindest sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn es dir so geht. Darum lade ich dich heute ein, das mal kurz auszustellen. Und nicht unbedingt an Advent zu denken, sondern einfach auf den Bibeltext zu hören, so wie er heute dran ist. Denn es ist ja oft so bei guten Büchern, bei guten Filmen ähnlich, wenn man am Anfang nicht voll dabei ist, wenn man den Anfang verpasst, dann versteht man oft gar nicht so genau, was danach passiert ist. Am Anfang werden wichtige Sachen zum Rahmen genannt, da werden wichtige Eigenschaften der Hauptpersonen erwähnt und wenn man das verpasst, verpasst man auch vieles anderes, was danach kommt. In diesem Sinne wollen wir jetzt nochmal auf einen Adventstext hören. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen und einfach mal zuzuhören, was in Lukas 1 ab Vers 26 passiert. Lukas 1 ab Vers 26. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben.« Er gab ihr zur Antwort, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden.« Und er fügte hinzu, Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. 6 Monate vor dieser Begegnung war Gabriel schon mal in der ähnlichen Gegend unterwegs. Er hat Zacharias besucht und ihm und seiner Frau eine ganz ähnliche Nachricht überbracht, nämlich, dass auch Elisabeth einen Sohn bekommen wird und das, obwohl sie schon sehr, sehr alt war und bis jetzt keine Kinder bekommen konnte. Und jetzt war Gabriel wieder in himmlischer Mission unterwegs und besucht Maria wahrscheinlich in ihrem Zuhause. Über Maria erfahren wir in diesem Text Folgendes. Sie ist jung, sehr jung, unverheiratet, aber mit Josef verlobt, und sie ist noch Jungfrau. Der Engel Gabriel begrüßt sie und sagt: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Und diese Anrede wirft bei Maria Fragen auf. Deutet sie ja gleichzeitig schon eine Nachricht an, die es in sich haben würde. Und Maria spürt das und stellt sich diese Frage. Sie, eine junge, unscheinbare, aber gottesfürchtige Frau, würde von Gott einen besonderen Auftrag bekommen. Das war ihr klar. Und das besorgt sie vielleicht ein Stück weit, wirft auf jeden Fall Fragen in ihr auf. Und die Botschaft, die Gabriel dann als nächstes zu Maria spricht, die ist ganz besonders. Und diese Nachricht, für uns, wie gesagt, total bekannt, war für Maria in dem Moment der Schock ihres Lebens. Der Schock ihres Lebens. Sie sollte Mutter werden. Und nicht nur Mutter irgendeines Kindes, sondern des Sohnes Gottes. Schauen wir uns die Worte nochmal an, die der Engel gesprochen hat. Gabriel sagt zu ihr: Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. In diesen 3 Versen erfahren wir 3 Details über dieses Baby. Wir merken, dass schon im Namen des Babys seine Mission angedeutet wird. Jesus, vom Hebräischen Yeshua, Gott rettet. Gott rettet ist die Mission von Jesus. Das zweite ist, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Sohn des Höchsten, wenn wir einmal die Evangelien durchforsten, es war für die Leute, die das damals gehört haben, klar, er ist Sohn Gottes. Sohn Gottes, das bedeutet dieser Titel. Und das dritte, was wir sehen, ist, er wird für immer auf dem Thron David sitzen und herrschen. Und das war ein ganz eindeutiges Zeichen für die Juden damals, dass der Engel hier von dem Messias spricht, den sie schon so lange und so sehnsüchtig erwarten. Und diese 3 Merkmale haben das Baby, das Kind, das Maria jetzt demnächst bekommen soll. Und das sagt der Engel ihr. Lassen wir uns heute also nicht von diesem Bild des Babys in der Krippe täuschen. Ja, es war einmal ein windelfüllender Schreihals. Das war es. Und das kann man nicht leugnen. Und das ist auch gut so. Aber er ist und bleibt, auch als Baby in der Krippe, Sohn Gottes, Schöpfer und Retter der ganzen Welt. Und auf ihn richten wir uns aus. Auf ihn warten wir an Advent, erinnern uns daran, dass er einmal als Baby auf diese Erde gekommen ist und es weist gleichzeitig darauf hin, dass er nochmal als dieser König und Retter wiederkommen wird. Und das Spannende ist, Maria ist irgendwie im ersten Moment gar nicht so sehr von dieser Nachricht überrascht, wer dieses Baby ist, sondern vielmehr davon, dass sie, ausgerechnet sie, ein Baby bekommen soll. Daher fragt sie auch, und diese Frage war eben im Text irgendwie übersprungen worden, wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Wie soll das zugehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Die Menschen damals waren nicht so unaufgeklärt, dass sie nicht wüssten, woher die Babys kommen. Darum stellt Maria ja genau diese Frage. Und darum wollte Josef auch Maria verlassen, als er merkt, sie ist schwanger. Denn er wusste sofort, das Baby ist nicht von mir, also von einem anderen Mann. Beide bekommen dann aber göttliche Aufklärung, könnten wir es heute nennen. Zu Maria sagt der Engel dann, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Sowohl hier im Lukas-Evangelium als auch in der Parallelstelle bei Matthäus sehen wir ganz eindeutig, was die Autoren gedacht und geglaubt haben. Maria ist durch ein Wunder des Heiligen Geistes schwanger geworden. Das kann man nicht anders sagen. Somit ist nicht nur das ganze Leben und das Wirken von Jesus gepflastert mit Wundern, sondern auch sein Anfang auf der Erde und sein Ende mit der Auferstehung ist ein Eingreifen Gottes. Es geschehen durch das ganze Leben hindurch von Jesus Wunder, am Anfang und am Ende genauso. Und der ganze Bericht darüber, wie Jesus auf die Erde kommt, in diese Weltgeschichte hineinbricht, ist geschmückt und ausgespickt mit übernatürlichen Ereignissen. Engel erscheinen Maria, Josef, den Hirten. Elisabeth, Marias Verwandte, wird auch schwanger, obwohl sie schon weit über das Alter hinaus ist, wo das noch möglich ist. Und nach der Geburt gehen Maria und Josef, wie es üblich war, mit ihrem kleinen Sohn in den Tempel. Und rein zufällig sind Hanna und Simon auch an diesem Tag auf göttliche Weisung im Tempel und wissen, heute wird der Messias im Tempel sein und begrüßen ihn dort. Also wenn jemand von uns das Bedürfnis hat, das Wunder der Jungfrauengeburt aus der Bibel herauszustreichen, dann streicht auch bitte alles andere an Wundern, was noch dasteht. Dann bleibt aber nicht mehr viel übrig von den ersten Seiten der Evangelien. Dann hätten wir aber auch ein ganz anderes Problem. Dann würde nämlich Josef oder irgendein anderer Mann der Vater sein von Jesus. Und dann wäre Jesus ein ganz normaler Mensch, wie du, wie ich, wie jeder andere. Vielleicht im Leben ein Vorbild und im Tod ein Märtyrer, aber auch nicht mehr als das. Dann würde die Lehre über Jesus als Retter und als Messias der Welt auch nicht mehr funktionieren, dann müssten wir sie streichen. Dann könnte Paulus in Römer 5 nicht mehr Jesus Adam gegenüberstellen und zeigen, das war die alte Zeitrechnung und das ist die neue. Dann könnte Jesus Tod keine Vergebung mehr für alle Menschen bewirken. Und dann wären wir Götzendiener und würden einen Menschen anbeten und keinen Gott. Ich bin froh, dass keiner von euch ein Mikro hat, denn jetzt würde wahrscheinlich der ein oder andere gerne eine Frage stellen oder eine Rückmeldung geben, das dann gerne nach dem Gottesdienst. Gehen wir zurück zum Text, um zu bestätigen, dass das, was der Engel hier Maria offenbart, kein Märchen ist oder ausgedacht oder nicht Realität wird, sagt der Engel ihr, guck mal, sogar deine Tante oder deine Verwandte ist schwanger geworden. Und weil Maria sie so gut kannte, ihr Leben mit ihr verbracht hat, wusste sie, es ist eigentlich unmöglich, dass Elisabeth ein Baby bekommt. Aber genau aus diesem Grund macht sich Maria kurz nach diesem Gespräch auf und wohnt für einige Wochen bei ihrer Tante Elisabeth, um genau das nachzuprüfen und wahrscheinlich auch mit ihr über das Ganze zu reden. Und bei diesem Besuch bewahrheitet sich dann für Maria der letzte Satz des Engels. Gabriel sagt am Schluss, denn für Gott ist nichts unmöglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Alles, was Gott sich vornimmt, ist für ihn auch möglich. Den Satz müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Alles, was Gott sich vornimmt, ist für ihn auch möglich. Jeder Plan, jeder Gedanke, jedes Versprechen, das wir im Alten Testament oder im Neuen Testament finden, steht alles in seiner Macht. Es ist kein Problem. Mit einem Fingerschnippen könnte er es erreichen. Auf Gott bezogen müssten wir eigentlich sagen, gibt es streng genommen das Wort Wunder gar nicht. Für Gott gibt es keine Wunder, denn für ihn ist nichts übernatürlich, sondern alles natürlich. Es gehört zu ihm dazu, das zu tun, was er will. Was für ein Gott haben wir? Das sprengt meine Vorstellungskraft, sich so eine Person vorzustellen. Darum möchte ich dir und mir diese Frage stellen. Kannst du dieses Bekenntnis vom Engel mitsprechen? Kannst du es zu deinem Bekenntnis machen? Denn für Gott ist nichts unmöglich. Glaubst du, dass dieses Nichts im wahrsten Sinne des Wortes auf Gott zutrifft? Für ihn ist nichts unmöglich. Der letzte Vers unseres Predigttextes zeigt, dass Maria sich diesem Bekenntnis angeschlossen hat, dass sie das glaubt. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Wir haben jetzt einiges über Maria erfahren. Sie ist sehr jung, wahrscheinlich im Teenageralter. Sie ist unverheiratet und soll ein Baby bekommen. Trotzdem ein Baby bekommen. Und das Dritte, das wir aus dem Kontext der Evangelien erfahren, ist, sie war aus keinem privilegierten Elternhaus und ziemlich arm. Auch nach der Hochzeit mit Josef hat sich daran nichts geändert. 99,9% aller Frauen mit diesen Voraussetzungen, mit diesen Rahmenbedingungen, sind in der Weltgeschichte einfach untergegangen. Und ich will niemandem von uns zu nahe treten, bei dir und mir wird das genauso sein. In 3, 4 Generationen wird sich wahrscheinlich keiner mehr an uns erinnern. Warum ist das bei Maria so anders? Warum ist sie auch noch nach Jahrtausenden wahrscheinlich die bekannteste Frau der Weltgeschichte? Woran könnte das liegen? Ich habe 3 Punkte aus dem Text gefunden oder habe sie für mich mitgenommen, die dazu beigetragen haben. Und genau diese Punkte sind auch Punkte, die wir von Maria lernen können. Und der erste Punkt ist, dass Maria ihre eigenen Fragen und ihre Zweifel sich damit auseinandergesetzt hat. Heute tendieren wir dazu, dass die Leute damals irgendwie naiv, abergläubisch waren. Das ist aber eine sehr hochnäsige und stolze Sichtweise auf Geschichte. Als der Engel Maria begegnet ist, sie anspricht und grüßt, ist Marias Reaktion nicht, hallo Engel, schön, dass du da bist, was ist eigentlich deine Nachricht? Nein, sie war genauso überrascht, wie wir es heute wären, wenn dieser Engel plötzlich vor unserer Tür steht. Sie ist geschockt, sie ist bestürzt. Und sie fragt sich nach dem Gruß, was das zu bedeuten hat. Und das Wort, das der Autor hier im Text verwendet, darüber nachzudenken, steht eigentlich für debattieren, für Argumente abwägen. Und wir sehen dadurch, was in Marias Kopf los war, als der Engel sie mit diesem Gruß begrüßt. Sie versucht, das alles unter die Füße zu kriegen, zu verstehen und dahinter zu kommen, wie das alles, was der Engel ihr da gerade sagt, wahr sein könnte. Maria war in sich sehr zerrissen und hat versucht, das alles zu verstehen. Sie hat sich ihren Fragen gestellt. Der zweite Punkt ist, dass sie die Fragen nicht nur im Kopf bewegt hat, sondern dass sie sie auch ausgesprochen hat. Dass sie sich Rat gesucht hat, könnte man jetzt ganz nüchtern formulieren. Maria wägt die Argumente ab und sie merkt, da ist so eine intellektuelle Barriere im Kopf. Wie kann ich schwanger werden? Wie kann ich schwanger werden? Sie versteht das nicht. Und sie versucht das zu verstehen, schafft es nicht und spricht darum diese Frage aus. Und nicht nur vor irgendjemandem, sondern vor dem Engel, den sie mit aller Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal gesehen hat, dessen Begegnung sie total geflasht hat. Aber trotzdem spricht sie diese Frage aus. Und hätte Maria das nicht gemacht, hätten wir nicht so einen wertvollen Satz vom Engel gehört wie, denn für Gott ist nichts unmöglich. Diese Frage von Maria entlockt dem Engel quasi diesen Satz. Da können wir aufgeklärte und hochgebildete Menschen, glaube ich, noch so einiges von diesem Bauernmädchen lernen. Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich, eigentlich ziemlich sicher, der wichtigste dafür, dass sie über die Jahrtausende hinweg so bekannt ist, aber auch der wichtigste, den wir von ihr lernen können. Maria überlässt sich ganz Gott. Maria überlässt sich ganz ihrem Herrn. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Nachdem Maria alles verstanden hat, lag für sie genau diese Frage auf dem Tisch. Wie entscheide ich mich jetzt? Welche Antwort gebe ich auf diese Einladung Gottes? Nehme ich die Botschaft an oder nicht? Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Steht da nicht. Hypothetisch. Sie entscheidet sich dafür, der Botschaft des Engels, dem Angebot Gottes zu vertrauen und sich in Gottes Hände, in seinen Willen hineinzuwerfen. Und das, obwohl Maria sicherlich wusste, zumindest ansatzweise wusste, was das für sie bedeuten würde. Zum einen hinterfragt sie damit ihren Glauben, ihre jüdische Prägung. Der Schöpfergott, Jahwe, sollte Mensch aus Fleisch und Blut werden? Dazu sagt sie ja. Obwohl sie es sicherlich ganz anders gelernt hatte. Und zum anderen würde sie dieses Jahr auch noch mehr gesellschaftlich ins Abseits stürzen können, als sie sich sowieso jetzt schon befunden hat. Ein Kind zu bekommen, ohne einen Mann zu haben, das wäre für sie gesellschaftlich gesehen ein tiefer Absturz. Und Maria nimmt das alles in Kauf, weil sie davon überzeugt ist, dass Gott das will. Das ist der Grund dafür. Gott möchte es. Er sieht es in seinem Plan für sie vor. Und nachdem sie das verstanden hat, wirft sie sich in diesen Willen Gottes hinein. Als ich das so in der Vorbereitung bedacht habe, musste ich sofort an das Vaterunser denken. Und ich bin mir sicher, dass hier ganz viele im Raum sitzen, die das Vaterunser noch deutlich häufiger gebetet haben, als ich die Adventstexte gehört und gelesen habe. Und im Vaterunser heißt es ja an einer Stelle, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was wäre, wenn Gottes Wille für dein Leben oder für das Leben deiner Kinder so tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen würde, wie es bei Maria der Fall wäre? Würdest du diesen Satz dann immer noch so gerne und so oft beten? Bist du dazu bereit, dein Leben auf den Kopf zu stellen, wenn Gott dich darum bitten würde? Bist du dazu bereit? Hast du dir mal diese Frage ganz persönlich gestellt? Unabhängig davon, wie du diese Frage für dich beantwortest, hast du als Nachfolger Jesu mindestens eine Gemeinsamkeit mit Maria. Und die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen. Eine Gemeinsamkeit mit Maria. Welche ist es? Wir als Nachfolger Jesu im Neuen Testament werden auch als Begnadete angesprochen. Gott grüßt uns durch das Neue Testament wie Maria als Begnadete. Gott hat uns Gnade erwiesen. Wir als Christen sind Begnadete Gottes. Wie das Gespräch, das Gott daraufhin mit dir, mit mir führen will, weitergeht, das entscheiden wir jeden Tag mit unserem Leben neu. Wie Maria sich entschieden hat, das sehen wir in dem Adventstext von heute. Wie entscheidest du dich? Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl soll heute genau unter diesen Gedanken, unter dieser Frage stellen. Gott macht uns ein Angebot. Er fordert uns heraus. Und wie antworten wir darauf? Gott hat uns Gnade geschenkt und wir dürfen jetzt darauf reagieren. Wie reagieren wir? Wir wollen uns jetzt auf das Abendmahl einstimmen, ein paar Lieder zusammen singen, Gott anbeten und auch ins persönliche Gespräch mit Gott gehen. Lasst uns da einfach auf die Band hören und gucken, was Gott für uns bereithält.
Genau, wir feiern nachher das Abendmahl ja in Erinnerung daran, an das, was Jesus für uns getan hat, dass wir durch den Kreuzestod Jesu von unserer Sünde befreit worden sind und zu ihm kommen können. Und die Lieder, die wir jetzt singen, die greifen das thematisch aus. Das sind Gebete, gesungene Gebete. Und wir bitten euch, dass ihr das wirklich zu euren Gebeten macht. Im Hinblick auf das Abendmahl, wir werden nachher das Abendmahl dann zusammen feiern und danach noch ein gemeinsames Lied als Bekenntnis singen. Ich bitte, wem es möglich ist, zu dem ersten Lied aufzustehen.
Für mich kämpft und mein